Hallo Frau Düsing.
Guten Tag.
Hallo, jetzt gab es ja bis jetzt noch keine Urteilsverkündung. Sie waren jetzt aber gestern schon vor Ort. Ließ sich denn da schon so eine Tendenz erkennen, wie die Verfassungsrichter vermutlich entscheiden werden?
Ja, die Tendenz war so, dass sie an vielen Punkten des jetzigen Vergabeverfahrens Kritik üben und auch manche Punkte sehr in Frage stellen. Dass aber leider zu meinem Bedauern letztlich das ganze Verfahren wohl nicht als verfassungswidrig angesehen wird, sondern nur an einigen Stellschrauben sozusagen gedreht werden soll.
Sie sagen, es ist verfassungswidrig insofern, als dass man in seinem Recht auf freie Berufsausübung behindert ist, wenn man so lange warten muss. Dann nochmal die Verständnisfrage. Es heißt doch aber, wenn ich nur lange genug warte, dann komme ich doch irgendwann auch in einen Medizinstudiengang rein, oder?
Ja, im Moment ist es noch so, dass ich, wenn ich nur lange genug warte und zwischendurch kein anderes Studium betreibe, ich also am Ende tatsächlich einen Platz bekomme. Im Moment sind das zwischen 15 und 16 Semestern Wartezeit. Und die Wartezeit ist ja in letzter Zeit immer weiter sozusagen fortgeschritten. Ob das noch in Zukunft auch so ist, weiß man gar nicht. Aber es waren halt jetzt fast ab 8 Jahre und das ist zu viel. Aber es war immerhin noch ein Hoffnungsschimmer. Und da muss ich jetzt sagen, hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich auch noch die Frage gestellt, ob das noch zumutbar ist und ob man das nicht sozusagen irgendwo kappen muss.
Hm.
Das wäre dann ja eigentlich noch schlechter.
Genau, also das heißt, dann hätte man nicht mal mehr die Gelegenheit über sehr langes Warten auf einen Studienplatz,
richtig,
sondern das würde dann, genau, aber das wäre dann ja ziemlich direkt wahrscheinlich verfassungswidrig.
Ja, das ist die große Frage. Wenn das Bundesverfassungsgericht meint, man könnte das kappen, man müsste da nicht garantieren, dass man irgendwann nach langer Wartezeit einen Platz kriegt. Die fragten also zum Beispiel, ja, soll man denn mit 50 noch studieren können? Ja, die Frage wurde gestellt. Und daraus habe ich entnommen, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, dass eine mögliche Kappungsgrenze nicht verfassungswidrig ist. Ja, da kam ich doch sehr ins Grübeln, muss ich sagen.
Das große Problem ist ja, dass sich einfach viel mehr Leute auf ein Medizinstudium bewerben, als es Studienplätze gibt. Ich glaube, allein im Wintersemester 17/18 haben sich 5-mal so viele Menschen auf ein Medizinstudium beworben, wie es Plätze gibt.
Ja.
Daran ändert sich ja jetzt auch nichts, wenn man das Vergabeverfahren ändert. Also
richtig.
Gibt es alternative Studienplatzvergabemethoden, von denen Sie denken würden, dass sie sinnvoller sind als die Vergabe über den Numerus Clausus?
Ja, also das ist wohl nicht der Fall. Also es ist allgemeine Meinung auch in der Wissenschaft, dass letzten Endes die Abiturnote doch noch das aussagekräftigste Auswahlkriterium ist und dass die also immer noch eine Rolle spielen muss. Und dann gibt es natürlich Testverfahren. Darüber wurde auch viel gesprochen, ob nicht weitere umfangreiche Testverfahren eingeführt werden sollten. Das hat zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer, Herr Montgomery, verlangt. Testverfahren, in denen auch sowas wie Empathie, soziales Engagement und so weiter getestet wird und nicht nur die intellektuellen Testergebnisse laut Abitur eine Rolle spielen, ja. Aber dadurch wird natürlich kein Studienplatz mehr geschaffen. Und ich bin der Meinung, dass es eigentlich Aufgabe des Staates ist, zumindest so viele Studienplätze zu schaffen, dass jeder, der das studieren möchte, in einer angemessenen Wartezeit das auch studieren kann. Das würde aber bedeuten, dass mindestens, ich würde mal sagen, 10.000 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden müssten. Und da weigert sich der Staat und behauptet, er hätte dafür nicht genug Geld. Ja. Aber der Staat hat für viele andere Sachen genug Geld.
Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade im ländlichen Raum, hört man ja auch immer wieder einen großen Ärztemangel. Also es ist ja anscheinend der Bedarf da. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Es ist wahrscheinlich ja nicht privat möglich, Medizin zu studieren und einen anerkannten Abschluss damit zu erzielen, oder?
Ja doch, es werden jetzt Privatunis geschaffen.
Ach ja.
Das ist jetzt schon auf dem Weg, dass Leute da ein Geschäftsmodell sehen, dass sie eine Privatuni installieren und dafür die Genehmigung bekommen und dann muss man dort enorme Studiengebühren bezahlen. Und das läuft ja heute schon so, dass viele Ärzte zum Beispiel, deren Kinder auch Arzt werden wollen, das ist ja in Arztfamilien häufig der Fall, dass viele Ärzte ihre Kinder dann ins Ausland schicken, ins osteuropäische Ausland, auf dortige Privatuniversitäten und dort hohe Studiengebühren bezahlen, um die Kinder dort ausbilden zu lassen. Das läuft ja alles schon.
Wie betrachten Sie das? Also finden Sie, das ist eine Tendenz, die irgendwie auch mit Argwohn zu betrachten ist?
Ja, das finde ich schon sehr schlimm, weil die Kinder ins Ausland schicken und dort gegen Studiengebühren studieren zu lassen oder im Inland auf Privatuniversitäten zu schicken und dort studieren zu lassen, können natürlich nur solche Leute sich leisten, die das Geld haben. Und das ist eigentlich ein Verstoß gegen das Sozialstaatsprinzip, das wir hier haben. Und das wurde auch erörtert beim Bundesverfassungsgericht, dass man doch immer noch dieses Sozialstaatsprinzip aufrechterhalten will und dass jetzt jetzt nicht im Hinblick auf Studienplätze also völlig kappen will. Aber man ist dabei, das muss man leider sagen. Ja, das ist leider so. Ne?
Und was würde sich ja denn jetzt ganz konkret ändern und vor allem auch wann? Also jetzt mal angenommen, es dauert jetzt wahrscheinlich ja noch ein paar Wochen, bis das Urteil verkündet wird. Wenn jetzt ein positives, also ich sage mal, der Numerus Clausus wird als Zulassungsbeschränkung abgeschafft. Was würde sich dann wann für Studierende ändern?
Also da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, der Numerus Clausus wird nicht abgeschafft. Das ließ sich aus dieser Verhandlung absolut nicht entnehmen. Das Einzige, was sich aus der Verhandlung entnehmen ließ, war, dass manche Auswahlkriterien und manches Prozedere, also manche Vorgehensweise bei Hochschulstart, geändert werden muss. Also ich denke, das Bundesverfassungsgericht wird einige Punkte des Auswahlverfahrens, wie es jetzt im Moment bei Hochschulstart läuft, ändern. Das Bundesverfassungsgericht wird den Ländern und der Bundesrepublik aufgeben, dort Änderungen anzubringen. Zum Beispiel im Hinblick auf die Validität des Abiturs. Es wird wohl gesagt werden, dass weitere Kriterien hinzugezogen werden müssen. Nicht nur die Abiturnote, was ja bis jetzt meistens der Fall ist. Also ganz überwiegend wird ja nur die Abiturnote zugrunde gelegt als Auswahlkriterien. Und da wird jetzt gesagt, da müssen noch andere Kriterien kommen, ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Damit rechne ich, dass das Bundesverfassungsgericht das sagen wird. Dann wird es an dem ganzen Verfahren bei Hochschulstart, was sehr undurchsichtig ist und wo die Leute wirklich manchmal gar nicht wissen, was sie da eigentlich ankreuzen sollen und was nicht, das ganze Verfahren etwas plausibler gestaltet wird, also etwas durchsichtiger für die Leute verständlicher gestaltet wird. Aber an dem ganzen System, dass es einen Mangel an Studienplätzen gibt und dass diese nach Leistung und eventuell nach sonstigen Kriterien vergeben werden, daran wird sich leider, zu meinem großen Bedauern, muss ich sagen, leider nichts ändern.
Aber kam denn dieses Thema jetzt überhaupt beim Bundesverfassungsgericht bisher auf den Tisch, also dieser eklatante Mangel an Studienplätzen für Medizin?
Leider war das überhaupt nicht das Thema beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, dass da mal ein Aufstand passieren muss, dass mal Demonstrationen nach Berlin stattfinden müssen, dass die Leute, die da vergeblich an die Türen der Unis klopfen, mal sich wirklich zusammentun und demonstrieren und ihre Forderungen laut verkünden. Das meine ich, wäre das Einzige, was da vielleicht hilft.
Heißt aber, es könnte eventuell, ich sag mal, im besten Fall Signalwirkung für die Politik haben, die dann begreift, wenn auch das Bundesverfassungsgericht merkt, da ist Nachholbedarf oder da ist Nachregelungsbedarf und trotzdem lässt sich das große Problem, nämlich der Mangel an Studienplätzen nicht beheben, dann vielleicht doch in die Gänge kommt und da was Positives vielleicht verändert. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt auf jeden Fall seit gestern über die Verfassungsmäßigkeit des NC in Medizin und warum das wichtig ist und was sich in Zukunft durch ein eventuell positives Urteil ändern könnte, darüber haben wir mit der Rechtsanwältin Mechthild Düsing gesprochen. Sie vertritt die Kläger in dem Fall. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Düsing.
Auf Wiedersehen, vielen Dank.